Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Vier Muskeln, wenig Hirn. Ich bin euer Host Simon und ich bin wie immer begleitet durch meine fantastischen Co-Hosts Tim und Tom. Heute wird es um unseren persönlichen Sisyphus gehen. Ja? Jeder von uns in seinem Leben hat irgendeine Sisyphus-Aufgabe, die er sich gegenübergestellt sieht und das hoffentlich auch wahrnehmen möchte, denn ich glaube, davon wegzulaufen ist eine der schlimmsten Sachen, die man machen kann. Allerdings kommen wir da bestimmt später nochmal drauf zurück. Was heißt das? Ich glaube, wir sind schon sehr, sehr fortgeschritten in unserer Behandlung des Sisyphus. Also wir haben schon häufiger darüber gesprochen, sei es jetzt mit wirklich unserer Behandlung des Buches von Camus damals oder meiner Meinung nach auch in unseren beiden Folgen, die wir damals mit dem Mr. Phrasendrescher hatten, a.k.a. Michael, sind wir doch, glaube ich, auch schon häufiger auf diese Konzepte eingegangen. Aber was heißt denn jetzt das wirklich, unser persönlicher Sisyphus? Für die Leute unter euch, die damit noch nicht betraut sind, eine Sisyphus-Aufgabe ist, ja, wie man sagen, also natürlich die Geschichte dahinter, Sisyphus, der verdammt wurde, den Stein auf Ewigkeit einen Berg hochzurollen und sobald er oben ist, rollt er wieder runter und dann fängt die Chose von vorne an. Und natürlich das die Lehre aus beispielsweise sowas wie dem Mythos an sich oder dem Buch Camus ist, dass man eben sein Raison d'être in dieser Aufgabe sehen sollte. Und ich freue mich tatsächlich auf diese Folge, denn wir werden sehr, sehr viele Konzepte, die mir persönlich sehr nah sind, ansprechen. Ich will aber gleich mal ein bisschen fies sein und damit einsteigen und euch fragen, ihr lieben beiden, was sind denn eure Sisyphus-Aufgaben? Was ist euer persönlicher Sisyphus?
Den Stoßstein für dieses Konzept der Folge hat uns ja ein Meme gegeben, welches du freundlicherweise in unsere Gruppe geschickt hast.
Ja.
Und in diesem Meme sieht man Sisyphus, wie er einen gewaltigen Felsbrocken den Berg hochrollt. Und die Caption war mehr oder weniger so, waiting for Sisyphus to end his set. Und das hat in meinem Kopf sehr viel Resonanz ausgelöst, weil ich hatte das nie so assoziiert, aber irgendwo ist manches, also nicht alles, was man im Training tut, kann man als Sisyphus-Arbeit abstempeln, so einfach. Aber es gibt, finde ich, so diese 1, 2, 3 Übungen, die man einfach schon immer gemacht hat, die man wahrscheinlich bis ans Ende seiner Trainingskarriere immer wieder machen wird. Und irgendwie ist das für mich so eine Art Sisyphus-Arbeit. Für mich wäre es zum Beispiel das Deadliften. Deadliften wäre für mich eine meiner Sisyphus-Arbeiten. Das ist einfach eine Übung, die ich immer gemacht habe, die ich wahrscheinlich immer machen werde und die mir einen gewissen Frieden gibt. Also wenn ich eine Einheit gemacht habe und in der Einheit wurde Kreuzheben trainiert, dann bin ich in der Regel, gehe ich da mit einem zufriedenen Gefühl raus, so als hätte ich das geleistet, was ich leisten wollte. Und das verleiht mir so einen inhärenten Sinn einfach, das abzuleisten, irgendwie zu versuchen, daran zu wachsen an dieser Aufgabe und sie immer wieder aufzunehmen. Egal wie sinnlos es manchmal sein mag, das wäre für mich so ein Sisyphus-Moment in meinem Leben, den ich als erstes damit assoziiert habe.
Das ist schon ein richtig guter Punkt, Mann. Also gerade beim Sport geht es mir auch sehr ähnlich. Ich meine, wenn man es wirklich ernst nehmen würde und alles darauf ausrichtet, kann man sicherlich noch sehr, sehr viel mehr Progression erreichen. Aber bei mir zum Beispiel ist es jetzt so, dass ich einfach nicht wirklich die Zeit habe und auch nicht vor allem die Energie, mich dann immer kaputt zu machen im Training. Und deswegen halt sehr bewusst abwägen muss, wie viel kann ich jetzt hier leisten, wie viel macht noch Sinn, dass ich den Rest des Tages halt noch arbeiten kann. Und dadurch wird es auch zu einer Art Sisyphus-Arbeit, wo ich so weiß, okay, egal wie sehr ich mich jetzt anstrenge, dadurch, dass ich die Parameter so halten muss, dass ich eben den Rest meines Lebens, den ich als höhere Priorität gewichte, gut meistern kann, werde ich hier wahrscheinlich nicht mehr großartig vorankommen. Aber ich werde es trotzdem machen bis zum letzten Jahr, in dem ich lebe, einfach weil ich weiß, das ist so eine Sache, die mir insgesamt dann trotzdem mehr bringt. Und das ist vielleicht auch so mein Kommentar zu dieser ganzen Sisyphus-Geschichte, weil ich finde persönlich, diese Grind-Culture hat sehr, sehr viele absolut bescheuerte Elemente und von den einigen Sachen davon muss ich mich auch ganz klar distanzieren. Aber es gibt nichtsdestotrotz einige Dinge in unserem Leben, die uns einen massiven Netto-Nutzen ausschütten, wenn wir sie richtig angehen. Und das sind dann oftmals tatsächlich auch Sisyphus-Arbeiten, wie jetzt gerade dieses Gym-Training ohne wirkliche Progression weil es uns einfach trotzdem erlaubt, einen deutlich höheren Gesundheitszustand permanent auch zu halten, als wenn man es nicht tun würde. Und ich meine, arbeitstechnisch jetzt gerade auch mit der selber Firmengründung und so weiter, ist so eine Sache, wo du halt jeden Tag irgendwie von irgendjemandem hörst, ja, danke, aber ich will jetzt nichts mit dir machen oder das ist jetzt gerade nicht richtig, das können wir jetzt nicht machen. Und man steckt halt immer wieder volle Energie rein und versucht es immer wieder gut zu machen. Und es kommt halt ja oft vor, dass man scheitert damit. Und dieser Prozess des immer wieder Scheiterns, das ist sicherlich auch eine Sisyphus-Aufgabe, wo man einfach von Anfang an absolute Überzeugung braucht, dass das, was man macht, was ist, wofür man voll einstehen kann und wo man dann auch weiß, okay, ich halte das auch aus, wenn ich jetzt 500 Mal auf die Fresse falle. So ging es mir letztes Jahr zum Beispiel auch, als ich mir ein Praktikum gesucht habe. Da habe ich auch, ich glaube, 500 Bewerbungen habe ich insgesamt gemacht und am Ende hat eine dann geklappt. So, also das sind wirklich Dinge, wo man manchmal einfach diese Sachen akzeptieren muss. Aber wie gesagt, bitte nicht verwechseln mit dieser blinden Grind-Culture, die andere predigen. Da bin ich nicht dafür. Ich denke nicht, dass man sich selbst kaputt machen sollte für solche Sachen, sondern ich denke, dass man vorher genau überlegen muss, was ist leistbar und was ist auch langfristig eine noch gute Idee.
Ich finde interessant, dass ihr beide jetzt sofort auf Sport gegangen seid. Tatsächlich ist Sport für mich Spaß. Ja? Ich mache das bei mir, also primär, weil mir das Spaß natürlich macht, natürlich die gesundheitlichen und psychologischen Effekte, die dadurch hervorgerufen sind, natürlich möchte ich gar nicht bestreiten. Tatsächlich der primäre Akt, wieso ich jetzt halt irgendwie ins Fitnessstudio gehe und mittlerweile habe ich das auch für Cardio-Training, ist tatsächlich Spaß. Ja, ich bin heute früher gegangen, heute will ich mich einfach mal so richtig aus dem Leben schießen mit einem nice Hit-Training so und dann gehe ich dann halt hin und mache dann halt irgendwelche Sprints und hast ja nicht gesehen. Und das macht mir irgendwie Spaß. Ja, das ist eine gewisse Art von Herausforderungen, die ich mir einfach gesetzt habe. Aber du hast hier super viele Punkte aufgeworfen, Tim. Und das eine ist, ich glaube, Sisyphus impliziert Fehlschlag. Und denn ich glaube, okay, lass mich korrigieren. Sisyphus impliziert Fehlschlag nur, wenn du eine falsche Betrachtung auf das Ganze siehst. Wenn dein Fokus darauf beispielsweise liegt, den Felsen jetzt nach oben zu bringen. Und ich glaube, das ist eben der Unterschied beispielsweise zwischen dem, was du angesprochen hast, nämlich dieser Grind-Culture, dieser Hustle-Culture. Shoutout, Folge haben wir damals auch gemacht, ist schon ein bisschen älter her. Die OGs unter euch wissen das. Nämlich zu sagen, dass das Mittel mit dem Zweck oder dem Ziel zu verwechseln. Ne? Leute, die sagen, okay, das Grinden oder das mich kaputt machen für irgendetwas ist allein schon das Ziel, aber das ist natürlich nicht der Fall. Aber nichtsdestotrotz sehen wir viele Leute, die sich eben darüber fast schon identifizieren. Die sagen, boah, ich habe halt diese Woche wieder 80 Stunden irgendwie so eingekloppt und dann hier noch irgendwas gemacht und da noch irgendwas gemacht. Und häufig frage ich mich dann, aber wieso? Und es gibt natürlich auch viele, die dann, bei denen das legitim ist. Und ich möchte auch nicht sagen, dass ein solcher Workload eben nicht zielführend sein kann. Aber man muss dann immer schauen, okay, was war denn jetzt das, was ich damit eigentlich erreichen wollte? Und ich glaube, diese Mittel- und Zweckbetrachtung ist auch hier wieder super wichtig. Denn es geht darum, okay, ich habe irgendwas versucht und wir haben jetzt schon irgendwie etabliert, die Wahrscheinlichkeit, dass es irgendwie fehlschlagen wird, ja, du hast das vorhin super gut dargestellt, Tim, mit beispielsweise deinen Anschreiben oder ja, ich glaube, irgendetwas im wirtschaftlichen Kontext ist da, glaube ich, einer der wichtigsten oder der prävalentesten Beispiele. Ja. Versuche irgendjemandem etwas zu verkaufen, ich muss ihm irgendwie eine Wertschätzung und das ist halt häufig bei den meisten Leuten, gerade wenn man irgendwie noch ein geringeres Level an Reputation hat mit dem, was man machen möchte und das. Ja, ich weiß auf jeden Fall, von was du redest. Wir sitzen dann natürlich auch im selben Depot. Das ist eben so die Sache, wo man sagen muss, okay, und jetzt hier habe ich zwei Möglichkeiten. Auf der einen Seite sage ich, okay, das ist irgendwie das Ziel, was ich mir definiert habe. Ist da hier jetzt irgendwie den Sale zu machen, den Verkauf hast du nicht gesehen. Oder das Ziel ist halt eben, okay, wie kann ich Leuten Wert kreieren? Und dementsprechend ist der Sales-Zyklus auch einfach nur eine Art Validierungszyklus in meinem übergreifenden Ziel. Was ich damit sagen möchte, es kommt immer darauf an, was ist jetzt der Referenzrahmen. Ja, wenn der Referenzrahmen ist, ich möchte, dass ich diesen mies schweren Brocken jetzt da hochbringe und dass er da oben bleibt, dann werde ich zu 100% jedes Mal fehlschlagen. Wenn ich allerdings einen anderen Rahmen setze, und ich meine, das ist ja beispielsweise auch das, was wir mit Camus gelernt haben, man muss eben vorstellen, als wäre Sisyphus halt glücklich in seiner Aufgabe, dann braucht man eben einfach einen anderen Rahmen. Und ich glaube, das ist super wichtig.
Es geht halt eben explizit nicht darum, dass das irgendeine Aufgabe ist, die man erfüllen kann. Also nichts, was irgendwie einen Abschluss hat, was auf ein Ziel hinausläuft, was man erreicht, und dann kümmert man sich nie mehr darum. Es ist nicht das Haus, das man sich baut und dann steht es da einfach, sondern es ist eher die Instandhaltung von einem Haus. Das wäre mehr so das, was man mit einer Sisyphos-Arbeit gleichsetzen kann. Also zum Beispiel Fenster putzen wäre so eine typische Sisyphos-Arbeit oder einfach mal den Badezimmerspiegel putzen oder sowas. Das sind Dinge, die müssen erledigt werden, und viele Menschen sehen da drin nicht diesen erweiterten Wert, also diese eigentlich sehr, sehr tiefe Wertschätzung, die durch eine einfache Handlung ausgedrückt wird, nämlich, dass man durch ein geputztes Fenster blicken kann. Also dieses Mühe an Lebensqualität, was man sich erarbeitet hat für den Moment, das ist es eigentlich wert, dass man diese Arbeit immer wieder tut, weil logischerweise alles, was wir einmal geputzt haben, wird über die Zeit wieder dreckig. Wir können diesen Zustand nie im Equilibrium erhalten. Das könnten wir in einem absoluten Reinraum oder so, aber nicht in unserem Leben. Und das ist eigentlich das, was uns so immer wiederkehrt, aber immer wieder auch Sinn verleiht in unserem Handeln.
Ich glaube, ich hätte nie im Leben drüber nachgedacht, dass mein Hintern abputzen eine Sisyphus-Arbeit ist. Aber danke, Dieter.
Das ist so der ewige Kampf alles Lebenden gegen die Entropie. Und letzten Endes ist das genau unsere Aufgabe, wenn man es mal aus physikalischer Sicht betrachtet. Ja, ich meine, das Universum wird an sich komplexer dadurch, dass die Entropie steigt, und je komplexer Teilbereiche werden, desto härter wehren sie sich gegen weitere Entropiezunahmen. Und das ist so diese fundamentale Schizophrenie, in der die ganze Existenz hier steht. Das Universum sich einfach in unendlich viele, unendlich kleine Teile aufsplittet. Und wir müssen halt das Beste daraus machen.
Unser Ziel ist natürlich, jetzt das vielleicht nochmal zu verdeutlichen, also je nachdem, die unter euch, die nichts mit dem Begriff Entropie anzufangen haben, ja, wir versuchen irgendwie eine Art Ordnung herzustellen. Ja, der Körper des Menschen beruht auf Ordnung. Wenn da irgendwie in Ordnung, dann fällt dann irgendwie die Haut auseinander und hast du nicht gesehen. Ja. Deswegen brauchen wir immer Ordnung, aber das Universum möchte halt Unordnung haben. Das ist nun mal das Gesetz, und auch wenn wir es nicht mögen, so müssen wir es doch befolgen. Und ich glaube eben, und das ist, glaube ich, eben wieder diese Sisyphus-Aufgabe. Wie können wir denn trotzdem, und jemand kann durchaus sagen, ja, können sagen, okay, das ist sinnlos, ja, das Universum irgendwann Hitze, Tod, hast du nicht gesehen, jada, ist sinnlos, ne? Also, wieso sollte ich jetzt mir den Hintern abputzen, wenn irgendwie in ein paar Trillionen Jahren hier nichts mehr stattfindet, zwar, ne? Und nichtsdestotrotz, und ich glaube, das ist unsere, ich will nicht jetzt so anthropotentisch sein, aber sagen wir mal, da draußen gibt es nicht mehr viele andere Viecher, die irgendwie noch andere irgendwie, ja, höhere Sinnesfähigkeiten haben, aber das ist unsere einzigartige Fähigkeit, uns eben hier Sinn geben zu verhalten, und dass wir uns das selbst geben können. Ne? Das ist wie fast schon ein Perpetuum mobile. Ja, wir können uns hier einen Sinn, einen Anstoß schaffen, wo keiner vorher da war. Und für mich ist das tatsächlich ein sehr, sehr wunderschönes Konzept. Und wie gesagt, ich möchte jetzt hier nicht anthropozentrisch sein, aber ich weiß nicht, wie viele Entitäten da draußen, ich meine jetzt halt nicht nur irgendwie auf unserem Planeten, sondern sonst auch wo, eben diese Fähigkeit haben. Und das finde ich schon irgendwie ziemlich beeindruckend.
Absolut. Also ich meine, man sieht ja auch daran, dass die Evolution an sich auch dahin strebt. Also es ist ja kein Zufall, dass wir gleichzeitig die höchst entwickelte Spezies sind, die wir kennen, und aber auch eine der jüngsten. So, das ist natürlich kein Zufall. Und es wird sich über die Jahrmillionen, die vor uns stehen, mit Sicherheit, also mit wirklich an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, wird sich noch eine weitere Stufe der Evolution draufhängen. Sei das durch die Vermengung des menschlichen Genoms mit irgendwelchen Nanobots und irgendwelchen Änderungen, die halt entstehen durch technischen Fortschritt, oder ganz simpel auch durch den langsamen Zahn der Biologie, die halt einfach unendlich ausdauernd voranschreitet. Also wir sind vielleicht die Krone der Schöpfung momentan, aber definitiv nicht bis zum Hitzetod des Universums.
Irgendwann können wir auch Saatöle essen. Das wird krass. Dann kann der wieder alles essen.
Was jetzt vorhin noch so ein bisschen angeklungen ist, ist ja dieses, dass einem Aufgaben sinnlos erscheinen, wenn man sie in zu viel Relation setzt. Und so ist es ja oft auch, wenn Menschen sich irgendwie in emotionalen Zuständen verlieren, wenn sie sich irgendwie in Leid oder Selbstmitleid verlieren und aus diesen Zuständen nicht herausfinden, weil sie ja die Sinnlosigkeit immer wieder dessen vor Augen geführt bekommen. Sie versuchen irgendwas zu ändern, versuchen einen Zustand zu überwinden und dann wiederholt er sich einfach wieder. Also wenn man zum Beispiel irgendwie Probleme mit Menschen hat oder so und man wird ständig aufs Neue enttäuscht und dann kommt man wieder an den Punkt, wo man sagt, ah, ich hatte ja doch recht damals und es hat mir überhaupt nichts gebracht, dass ich mich jetzt überwunden habe, um hier irgendwie wieder am Leben teilzunehmen. Ich komme ja doch nicht gegen meine eigenen Dämonen an. Und dann verlieren sich Menschen in diesen Zuständen. Aber ich glaube, das ist auch eine Art Sisyphos-Arbeit, dieses an sich selber zu arbeiten, trotz dessen, dass man weiß, bis an mein Lebensende wird das wahrscheinlich immer so weitergehen und es wird immer wieder passieren, egal was es jetzt ist. Das ist etwas, worauf wir uns einlassen müssen in unserem Leben, weil wir immer wieder mit ähnlichen bis den gleichen Situationen konfrontiert werden. Also vieles unterscheidet sich ja nur in den Details, in der Kausalkette, die bis zu dem Punkt abgelaufen ist. Aber die Situation ist austauschbar mit anderen, die wir bereits schon mal durchlebt haben. Und wir müssen uns aber trotzdem immer wieder irgendwie diesen Mut zusprechen, trotzdem weiterzumachen und einfach die nächste Situation, die kommt, die wird halt wieder genauso sein, ist egal. Da ist halt diese eine Kassiererin, die ist einfach jedes Mal unfreundlich, wenn ich an die Kasse komme. Und ich muss trotzdem irgendwie einkaufen gehen. Und es wäre blöd, da irgendwie sich einzuigeln vor Dingen, die zyklisch sind. Also dieses sich in den Zyklus selbst oder seine Position im Zyklus selbst wahrzunehmen und geschehen zu lassen. Diese Akzeptanz dessen, was läuft. Das ist, finde ich, auch irgendwie, es hat einen großen Sisyphos-Charakter für mich.
Ja, also Akzeptanz, ich glaube, das ist hier das Wort. Das wäre natürlich super fatalistisch, wenn du jetzt sagen würdest, okay, ich gehe jetzt einfach nicht mehr einkaufen. Warum mache ich halt einfach? Was will die machen? So, ich meine, natürlich steht die frei. Also normalerweise. Ist eben wieder die Frage, wie ziel- oder zweckführend das ist. Und auch wie trivial diese Beispiele jetzt doch irgendwie klingen. Ich glaube, es ist immer im Kontext von, ich will nicht sagen Fehlschlag, aber schon irgendwie, man kommt mit einer gewissen Erwartung an eine Situation rein. Und wenn diese Erwartung dann eben nicht erfüllt wird durch das Ergebnis von dem, was auch immer dann abgelaufen ist, dann hat man eben mehrere Möglichkeiten, wie man darauf reagieren möchte. Und ich glaube, die Sisyphus-Variante ist halt eben zu sagen, okay, was kann ich daraus lernen, wie kann ich es besser machen? Das ist alles Teil eines größeren Prozesses. Ja, man sagt jetzt halt, okay, ist es halt, das ist die eine Sisyphus-Aufgabe. Nein, es gibt nicht die eine Sisyphus-Aufgabe. Es ist, das gesamte Leben besteht aus vielen verschiedenen, die halt irgendwie ineinander greifen teilweise. Manchmal mehr aufeinander aufbauen, manchmal weniger. Und man muss halt eben schauen, was ist denn die korrekte Herangehensweise. Und ich glaube, als Mensch hat man vielleicht jetzt naiv schätzungsweise den Wunsch zu sagen können, ich kann das irgendwie kontrollieren oder ich kann das irgendwie umgehen. Und ich glaube, das hat sich jeder schon mal gewünscht, zu sagen einfach so, hey, wie krass wäre das einfach, wenn ich das einfach nicht mehr machen müsste, wenn, keine Ahnung, ich müsste mir jetzt halt nie wieder den Hinter abwischen, so. Mega nice. Aber man wird super viel sparen, ja, Zeit, Klopapier, alles Mögliche. Aber so ist es eben nicht. Und dann muss man sich einfach fragen, was kann ich daraus lernen? Ich glaube, die Lektion hieraus ist schätzungsweise nicht so tiefgreifend, aber bei vielen anderen Sachen, sei es jetzt, wie du es gesagt hast, irgendwie soziale Interaktion, ja, ich bin jetzt halt jemand, und das kann ich vollkommen nachvollziehen, soziale Interaktion ist für mich, ich will nicht sagen, ich bin jetzt der krasse introvertive Mensch oder sowas, aber häufig in Maßen zu genießen, so beispielsweise für mich, und dann sind halt auch gewisse Sachen, wo ich sage, okay, da musst du daraus lernen, ne? Das sind gewisse Interaktionen, wo ich irgendwie eingeladen werde oder so, und dann langweile ich mich, weil ich sage, okay, ich kann mit den Leuten, die über nichts reden, die sind alle stutzbesoffen und jeder raucht so. Und manchmal ist das in Ordnung so und dann lernt man halt einfach das einzuschätzen und dann sagt, okay, ey, dann die Person, die kann ich vollschwallen, so, ja, letztens lustiges Beispiel gewesen, eingeladen auf eine Hausparty oder WG-Party hier beim Freund, riesiges Apartment, dementsprechend fast eine Hausparty. Ich kannte keinen mehr, die waren alle ein bisschen jünger als ich, wie ich da reingekommen bin, fragt mich nicht. Und ich kannte niemanden, ja, die haben halt alle irgendwie über ihre Sachen geredet und aber dann, okay, finde ich vielleicht irgendeine Person, mit dem ich irgendwie Anschlusspunkte oder sowas finde und dann halt irgendwie versucht, irgendjemanden von der österreichischen Schule der Nationalökonomie zu überzeugen. Und meiner Meinung nach war ich recht erfolgreich. Irgendwann hat er dann zu mir gesagt, ja, Steuern sind ja eigentlich Raub. Und ich so, ja, fast, mein Guter. Von der aus, das war eben die Lektion. Was ich daraus ziehen möchte, ist eben, man muss halt schauen, was sind denn die Konsequenzen, die man aus den Sachen zieht. Und das Schlimmste ist, glaube ich, wenn man keine Konsequenz rauszieht.
Ja, absolut. Also das größte Risiko, was man im Leben haben kann, ist, dass man aufhört zu lernen und zu wachsen. Weil dann versumpft man in diesen Sisyphus-Dingern und wird dann auch irgendwann bitter und alt und einfach unerträglich. Und es gibt ja genug Menschen, die man studieren kann, wenn man dieses Phänomen genau in echt sozusagen observieren möchte. Also da, glaube ich, kennt jeder irgendjemanden. Und das erinnert mich an ein Zitat von Of All People, Florian Homm. Wer ihn nicht kennt, Florian Homm, eine Legende in der Hedgefonds-Branche in Deutschland, sehr, sehr früh schon unglaublich erfolgreich geworden. Und ihm standen alle Türen offen und er hat aber, und so hat er auch selbst gesagt, seine härteste Lektion, die er auf die schlimmste Art und Weise lernen musste, war es, dass man nicht alles haben kann. Und das klingt so, ja, ist ja offensichtlich, ne, dass man halt nicht alles haben kann. Kann schon irgendwie so sein, ne, kann man irgendwie so hinnehmen. Aber man muss verstehen, es gibt eben manche Leute, die haben einfach lange Zeit in ihrem Leben überhaupt keine Hindernisse gehabt. Es hat einfach alles funktioniert. Zack, zack, zack. Ja, jedes Thema, was man angegangen ist, wurde mit Midas Touch sozusagen erledigt. Und es ging einfach so steil bergauf, dass man es nicht mehr für möglich hält, jemals irgendwann wieder in eine Situation zu kommen, in der man nicht alles haben kann. Aber genau das wird zwangsweise jedem irgendwann passieren. Und gerade für so Menschen wie uns, die sich ja doch mit einem wesentlichen Bestandteil ihres Wesens darum kümmern, zu wachsen, voranzukommen und besser zu werden, ist das natürlich eine massive Einschränkung. Wenn man so denkt, okay, egal was ich mache, egal wie hart ich mich anstrenge, egal wie krass ich noch wachsen kann, es gibt einfach ein Limit und es wird so immer so bleiben, dass ich nicht alles haben kann. Und das ist so eine Sache, wo ich mir auch psychologisch den übelsten Sisyphus auf jeden Fall empfinde, weil ich einfach weiß, so, yo, ich mache das zwar echt mit jeder Faser meines Wesens, aber es ist eine vergebliche Liebesmühe, wenn man das als Endziel sehen würde. Und da kommt genau das in den Sinn, was Simon vorhin gemeint hat mit dem Rahmen. Also es geht nicht darum, den Stein nach oben zu drücken, sondern es geht darum, verdammt gut darin zu werden, den Stein nach oben zu rollen. Und das ist so genau der Modus, den ich dafür anpeilen muss. Und genau verstehe ich natürlich auch da wird es irgendwann nicht mehr weitergehen und irgendwelche Probleme werden auftauchen. Und letzten Endes werde ich dann sterben und es nicht geschafft haben. Aber ich muss eben damit klarkommen, dass ich einfach trotzdem das Beste draus machen muss. So, das vielleicht mal auf psychologischer Ebene, so der Sisyphus, der ja für mich persönlich noch schlimmer ist als das mit dem Sport oder der Arbeit oder so. Das sind alles Dinge, so auf der materiellen Ebene, die kann man schon aushalten, aber das andere, das knechtet mich schon manchmal ziemlich.
Aber ich finde super, was du gesagt hast. Die Sache ist, und da haben wir auch schon sehr, sehr häufig drüber geredet, wenn man sich eben Ziele setzt, die einem so ein bisschen Angst machen, von denen man weiß, dass man es wahrscheinlich nicht erreicht, ja. Ich glaube, dann macht man es irgendwie falsch. Also weil, wie gesagt, klar, ich kann mir schon vorstellen, dass ich, um jetzt in dem Rahmen von dem Herrn Homm zu bleiben, ich kann mir schon vorstellen, dass ich alles erreiche, was ich mir setze, wenn ich die Ziele einfach niedrig genug setze. Ne? Kann ich ja machen. So. Ja? Aber das ist natürlich jetzt für die. Ja, ich meine, ist möglich, ist halt für die wenigsten Leute erstrebbar, hoffentlich. Und dementsprechend ist ich finde es auch super interessant, dass die Konversation immer wieder, vielleicht einfach getrieben durch mich, aha, auf diese Zieldiskussion und Zweckmäßigkeit und sowas zurückkommt. Aber eben, was ist denn, was du überhaupt machen möchtest? Und dann einfach zu reflektieren, okay, was ist es tatsächlich, was ich gerade mache? Wie zielführend ist das? Wie zweckbringend? Und ich glaube, das ist ein Prozess, der extremst schwierig ist, denn man muss sich so ein bisschen, man muss auf sich von außen drauf schauen. So würde ich es irgendwie fast betrachten. Ja, ich muss irgendwie, ich bin jetzt in diese Situation gewesen so, und ich habe jetzt halt vielleicht viele Emotionen, und jetzt halt nehmen wir mal den Fall des Scheiterns, die sind meistens nicht super gut. Aber dann trotzdem, ich will es ja nicht sagen, man muss dann irgendwie da komplett stoisch durch marschieren und berührt mich überhaupt alles gar nichts. Ich glaube, das ist vielleicht auch nicht der komplett richtige Ansatz. Aber auch, dass man sagt, okay, gegeben dessen, vielleicht gehe ich ein bisschen zurück und schaue mir aber trotzdem an, wie es eben gelaufen ist und was ich irgendwie daraus lernen kann. Und ich weiß, dass es nicht einfach ist. Und meiner Meinung nach ist es auch was so ein bisschen eine Angewohnheit werden muss. Naja, das fängt halt irgendwie an, wenn ich irgendwie koche und mir fliegt halt irgendwie jetzt ein Ei runter. Und dann kann ich irgendwie sagen, okay, jetzt bin ich super mad und halt hart am Ragen, weil ich jetzt hier irgendwie gerade mein Ei verloren habe. Auf der anderen Seite, okay, was hat irgendwie dazu geführt? Okay, ich war jetzt vielleicht irgendwie am Handy und das war vielleicht irgendwie doof. Oder ich, keine Ahnung, meine Hände waren rutschig oder so. Und dann kann ich irgendwie daraus lernen. Ich möchte nicht sagen, dass man jetzt der Überoptimierer seines Lebens wird, aber ich glaube, so kann es halt irgendwie anfangen. Und wenn man das so eine Herangehensweise in den kleinen Sachen eben hat, ja, oder wenn man irgendwie sagt, wieso hat jetzt halt hier der Lift jetzt nicht geklappt, so, wieso habe ich jetzt halt hier irgendwie nicht gebencht, so viel wie ich benchen wollte, so, woran lag's, was jetzt halt irgendwie, weil Schulter hat irgendwie getan, deswegen hat der Körper irgendwann abgeregelt, oder ich habe zwar die Energie gehabt, aber die Contractile Ability im Nervensystem war nicht da, all diese Sachen. Und ich glaube, wenn man da einfach sich die Frage stellt, wieso irgendwas nicht war, ich glaube, da kommt man extremst weit im Leben. Ja, und das ist eben diese Lernfähigkeit, von der du vorhin schon gesprochen hast, Tim. Darum, ich glaube, das ist, ich glaube, wenn man sich das als Ziel setzt, immer zu lernen, so, ich glaube, dann gibt es kein Ziel, was eben groß genug ist. Ne? Also es gibt immer irgendwas, was ich noch nicht verstanden habe, wo ich noch immer besser werden kann.
Das ist dann immer die intertemporale Optimierung nicht-ergotischer Systeme.
Auf der einen Seite die Optimierung des eigenen Handelns, aber was für mich eigentlich der Kerngedanke des Ganzen ist, und ich finde, Camus drückt das ja auch aus mit dem Ausspruch, one must imagine him happy, also Sisyphos muss man sich als glücklichen Menschen vorstellen. Das drückt für mich aus, weil Sisyphos ändert nicht die Art und Weise, wie er den Fels den Berg hochrollt. Er rollt den immer auf dieselbe Weise hoch und er rollt wieder runter. Aber es geht um diese State-of-Mind-Geschichte. Also wie nimmst du das wahr? Wie nimmst du diese ständig wieder auftretenden Herausforderungen, Aufgaben, die du zu erledigen hast, wahr? Und ja, auch dann mit diesem Beispiel, du wirfst das Ei runter. Ja, du kannst dich darüber aufregen, dass du es runtergeworfen hast. Aber die Frage ist, wie viel bringt es dir? Also es macht das Ei nicht wieder ganz. Ja? Das erledigt noch nicht mal irgendwie die Sauerei, die du damit angerichtet hast, sondern du schadest dir im Endeffekt durch dein persönliches Denken, also wie du die Situation jetzt wahrnimmst selbst, indem du dich auch noch drüber aufregst und quasi das emotional verschlimmerst. Oder du akzeptierst den Zustand, na gut, ist halt runtergefallen, mein Gott, und putzt es auf und gut ist. Und ich weiß schon, dass das eine der schwersten Aufgaben ist. Das ist immer so leicht dahingesagt, ja, man kann sich selbst ein bisschen mit beeinflussen, wie man auf Dinge emotional reagiert. Im echten Leben klappt das immer nie so gut, wie man es sich vornimmt. Aber da drin steckt trotzdem eine große Wahrheit, weil wenn du Hausarbeit hast, dann kannst du dich immer drüber aufregen, dass du Hausarbeit zu erledigen hast. Und es wird dich einfach aufhalten. Es wird dich daran hindern, dass du es konsequent durchziehst. Du wirst Dinge liegen lassen, weil du es einfach mit einer negativen Emotion verbindest. Aber wenn du das State of Mind hast, dass du dir jetzt ein Stück Lebensqualität hier gönnst und dass du das für dich machst und nicht, weil es erledigt werden muss. Ja, es muss auch erledigt werden, aber es muss auch irgendwo für dich erledigt werden. Dann hast du ja eine andere Beziehung zu der Aufgabe aufgebaut, die du jetzt zu erledigen hast, und kannst sie somit auch glücklich vollbringen, ohne dass es wie ein großes Leid vorkommt. Und genau das ist ja der große Widerspruch an der Originalgeschichte des Sisyphos, der ja eine der schlimmsten Strafen in der griechischen Mythologie bekommen hat. Also diese Tartalos-Strafen, die waren ja wirklich nur für die allerschlimmsten vorbehalten. Und die große Absurdität dessen ist eben, dass man am Ende des Tages feststellen muss, durch die Form der Aufgabe, der Folter, die Sisyphos auferlegt wurde, konnte Sisyphos theoretisch zu einem glücklichen Menschen werden. Und das ist ja das, was für mich die größte Analogie ist zwischen Dingen, die uns eigentlich wie Folter vorkommen oder die uns Leid verursachen, und unserem State of Mind denen gegenüber.
Ja, und hier noch ein kurzer Einschub. Also, ehrlich gesagt, die Strafe von Sisyphos fände ich noch in Ordnung. Der Typ, der die ganze Zeit seine Innereien von so einem Adler oder sowas ausgefressen bekommt, da hätte ich ehrlich gesagt nicht so viel Bock drauf.
Aber Prometheus wird wenigstens am Ende befreit. Außerdem war der nicht im Tartarus.
Fair. Kann man jetzt debattieren, was jetzt schlimmer ist. Aber das ist
also tatsächlich. Und nur um das jetzt auszuführen, die für mich schlimmste Strafe im Tartarus ist die, ich weiß nicht mehr genau, wie der hieß, aber der hat auf jeden Fall seinen, glaube ich, seinen eigenen Cousin gegessen und seinen Gästen als Festmahl aufgetischt. Und der wurde ja in eine Quelle gesetzt, aus der das köstlichste Wasser sprudelt, aber er kann sich nicht beugen, um davon zu trinken. Und über ihm wachsen die köstlichsten Früchte und er kann sich nicht strecken, um sie zu essen. Und ist ständig in diesem Zustand, dass er verdurstet und verhungert, aber das einfach nicht stillen kann. Und das ist wirklich schlimm.
Ich weiß nicht. Die ganze Zeit meine Leber ausgepickt zu bekommen, klingt nicht geil. Egal. Andere Folge, falls ihr da Bock drauf habt, die Strafen des Tartarus, lasst uns dann wissen. Wir schauen rein. Tatsächlich, was mir so ein bisschen eingefallen ist, als du drüber geredet hattest, es erinnert mich an das Konzept von Nassim Taleb, der Fragilität, der Robustheit und der Antifragilität. Ne? Das Fragile ist, ich rage jetzt einfach richtig hart rum, dass mir hier das Ei runtergefallen ist und Schlackenwand in den auch so. Passiert irgendwas und ich bin im Endeffekt schlimmer nach meiner Reaktion auf das, was passiert ist. Anderes kann sagen, okay, passiert so, ich bin neutraler gegenüber, so ist in Ordnung. Und das Antifragile wäre halt eben zu sagen, okay, was lerne ich daraus eben, nicht mehr am Handy sein, whatever, und oder zum Beispiel zu sagen, ach, wenn ich jetzt halt gerade schon hier unten bin, dann putze ich halt doch irgendwie gerade den Rest des Bodens, so steht er irgendwie an, oder keine Ahnung, ich schmeiße den Lappen weg, den ich eh schon seit einer Ewigkeit rausschmeißen wollte, und dann wische ich das gerade noch mit, alles mögliche, ja, es kommt halt eben drauf an, kann ich vielleicht sogar irgendwie eine positive Antwort darauf haben, je nachdem, was es ist. Und ich weiß es tatsächlich, wie du schon gesagt hast, sind zwei unterschiedliche Konzepte, die hier auseinandergehen. Das eine ist eben, dass man sagt, okay, ich bin wirklich glücklich einfach in dieser Aufgabe, die ich mir gestellt ist. Aber ich sehe, glaube ich, das Glück eben darin zu sagen, okay, das konstante Lernen, so auch wenn ich weiß, dass ich irgendwie nicht das Allwissen bekomme. Ja? Also, da ist einfach Lebenszeit und Gehirnvolumen beschränkt. So.
Aber wie du gerade schon richtig sagst, konstantes Lernen würde ja bedeuten, wenn du es wirklich richtig machst und dann auch adaptierst, dann wird beim nächsten Mal, wenn dir sowas Ähnliches passiert, der Schaden, der dir dadurch entsteht, kleiner. Und so könnte man ja dann argumentieren, dass du dadurch langfristig sozusagen immer weniger Leid erfahren musst.
Natürlich, ja. Aber dann kommt das Leid vielleicht einfach von woanders. Ja. Und was weiß ich. Fällt mir halt nicht das halt Hühnerei runter. Ja, genau, fällt mir nicht das Hühnerei, sondern das Storchenei runter oder das, was weiß ich.
Mammutei.
Ja.
Sicher letzten Biologe Endes erst mal einen Kopf fassen. Leben ist ja letztendlich irgendwie so auch fortgesetztes Leiden. Also wir können uns dem gar nicht entziehen, dass das Leben gleichzusetzen ist mit Leiden. Weil Leiden ja auch nur ein anderer Ausdruck dafür ist, dass wir irgendwie etwas, dass die Umwelt, die uns umgibt, mit uns in Korrespondenz steht. Und wir können diesen Zustand des Leidens bekämpfen, indem wir aktiv werden, indem wir Dinge machen, also indem wir zum Beispiel uns davor bewahren, durstig zu sein oder Hunger zu empfinden oder sonst irgendetwas. Aber es ist immer mit Eigeninitiative irgendwie verbunden. Also wir können nicht einfach ausharren der Dinge und erwarten, dass das Leid uns verschonen wird, sondern wir müssen das Leid dauerhaft aktiv bekämpfen, solange wir leben. Ansonsten wird es uns irgendwann einholen oder überholen. Auch das ist eine gewisse Erkenntnis, die einem ja irgendwo Seelenfrieden geben kann, wenn man akzeptiert, dass das ja Glück per se oder halt Leidfreiheit nicht so vorgesehen ist in unserer Welt. Also dass das kein Zustand der immanenten Ungerechtigkeit ist. Oh, warum muss ich jetzt hier und warum geht's mir so schlecht? Nein, das ist so gedacht. Also das soll so sein. Und unsere Aufgabe ist es, für uns selbst zu verhindern, dass wir leiden, in uns ein Leben aufzubauen oder uns ein Leben zu führen, aktiv zu führen, was eben möglichst leidfrei ist, also was dem Leid entgegengesetzt ist, was uns umgibt oder was auf uns einwirkt. Und das anzuerkennen, ist auch so ein Faktor dessen, dass man aufhört, fatalistisch an alles, was mit einem passiert, ranzugehen. Also gerade, also der Fatalismus steckt ja in vielem. Also dass wir Dinge als ungerecht empfinden, die uns widerfahren und mit dieser Ungerechtigkeit nicht leben können. Zum Beispiel, das ist ein Fatalismus, weil wir alle Schuld und alle Aktivität von uns wegweisen und sagen, ja, das ist, weil andere sind nicht fair zu uns. Oder ich bin hier unfair bewertet worden oder so. Ja, mag sein, dass du unfair bewertet worden bist, aber das ist das Spiel, das du spielst und nur du kannst bestimmen, wie es weitergeht damit. Wenn du sagst, okay, nö, ich nehme den Spielzug nicht wahr, ich mache hier an dem Punkt nicht weiter, ich finde alles kacke, Scheißspiel, dann hört das Spiel aber nicht auf, sondern du verlierst einfach nur. Und das ist das große Problem der Menschen, die sich halt, und da kommen wir wieder in diese negativen emotionalen Zustände, die sich halt da drin verlieren, weil sie auch die Verantwortung von sich wegweisen, ihr Leben auch zu führen.
Zwei interessante Punkte hierzu. Weil du gesagt hast, irgendwie Leid ist konstant und so, das finde ich sehr spannend, denn in den, ich will nicht sagen in allen, aber in sehr vielen Repräsentationen des Nachlebens, in vielen Religionen ist eben der Himmel oder das Paradies eben das, die Absenz oder das Fehlen von irgendwelchem Leid. Also wenn man das beschrieben ist, dann ist es eigentlich, es geht eigentlich immer darum, leidfrei zu sein. Und das ist irgendwie diese Sehnsucht nach Leidfreiheit ist dementsprechend, ich will nicht sagen, tief in uns verankert, aber man sieht, dass das über Kulturen, Äonen hinweg ein sehr konstantes Thema ist. Und zu deinem zweiten Punkt, also exzellent, ja, ich habe fast nicht mehr viel dazu zu äußern, außer dass, und das ist ja vielleicht einfach eine ja, Einschätzung meinerseits, dass eben dieses fatalistische, diese Einstellung zu sagen, okay, was kann ich machen, mir ist jetzt halt irgendetwas widerfahren, was ich nicht ändern kann. Ich glaube, das hat schon sehr stark zugenommen und wir suchen immer, also in der Gesellschaft an sich jetzt, egal wo auf dieser Welt, fast schon, man sucht den Ausgang oder die Hilfe häufig außerhalb sich selbst. Und ich will nicht sagen, dass es keine Situationen gibt, in denen man vielleicht nicht die Hilfe anderer gebrauchen kann. Also wir sind eine kooperative Spezies natürlich. Es ist halt eben nur die Frage, wie verhalte ich mich dann eben, das ist natürlich wieder Square One unserer Diskussion, wie verhalte ich mich denn im Falle von einem Event, was mich negativ affektiert hat. Und wenn meine Standardreaktion eben zu sagen ist, ich möchte, dass irgendjemand anders das klärt oder ich finde das unfair. Allein schon dieser Wort, der Begriff der Fairness von verdienen oder nicht verdienen eben, man sagt irgendwas ist unfair, ist für mich schon, ich will nicht sagen ein Unwort, aber es wird dahin gedrückt, ein Unwort zu sein.
Das ist ja auch so, also gerade weil du jetzt über Hilfe und Kooperation noch gesprochen hast, ja, also Kooperation ist wichtig und wir müssen nicht alle unsere Probleme wirklich durch unsere eigene Hand lösen, wir können Hilfe in Anspruch nehmen, aber es ist eben der Unterschied zwischen Hilfe suchen und auf Hilfe warten oder Hilfe erwarten, besser gesagt im heutigen Kontext. Also man sagt, es müsste doch jetzt jemand für mich dieses Problem lösen und ich mache aber gar nichts. Und derjenige, der Hilfe sucht, der wendet sich an andere und fragt sie, kannst du mir helfen, kannst du mir in dieser Situation irgendwie behilflich sein? Und das ist ja schon wieder dieser Schritt ins Aktive hinein, dass du nicht einfach nur erwartest und inaktiv bist und sagst, ach, jetzt löst mal bitte einer mein Problem, sondern du gehst zum Beispiel, weiß ich nicht, du findest keine Arbeit und wartest jetzt, bis irgendjemand dir einfach so Arbeit in die Hand drückt oder Geld gibt. Oder du wendest dich an die Institution oder schreibst Bewerbung oder irgendetwas. Du wirst aktiv und fragst Leute um Hilfe. Hey, mir geht's ganz schlecht. Ich habe Probleme, ich brauche Arbeit, bitte gib mir Arbeit. Und irgendwo wirst du dann schon deine Kooperation finden, wenn du lange genug dich bemühst und aktiv bleibst. Natürlich ist es jetzt keine hundertprozentige Erfolgsgarant, aber es ist immens besser, als einfach nur zu warten und inaktiv zu sein. Und das scheint für mich irgendwie sowas zu sein, was in den Köpfen der Menschen ein bisschen verschwimmt. Also ja, Hilfe ist, denke ich, oder Hilfsbereitschaft besser gesagt, ist, denke ich, so ein Kernwert der Gesellschaft, der sollte immer an oberster Stelle stehen. Ja, wir sollten uns gegenseitig unterstützen, soweit wir können, und man sollte niemanden im Regen stehen lassen. Aber zu warten, bis das Ganze zu einem stochastischen Event wird, also dass zufällig jemand mit dem Regenschirm vorbeikommt und sagt so, hey, du wirst ganz schön nass, willst du nicht ein bisschen hier unter den Schirm kommen? Das ist ein bisschen blöd. Also dann sollte man sich lieber auf den Weg machen und jemanden suchen und den ansprechen. Also das wäre irgendwie wünschenswerter, als ja zu warten, bis der Zufall einem weiterhilft.
Dabei glaube ich fast, dass das heutzutage immer mehr Anspruch gewinnt.
Das auf jemanden zuzugehen
Nein, dass
oder
die
Hilfe zu suchen.
Eigeninitiative kategorisch geringer wird und es so eine generelle Attitüde gibt, dass andere Leute meine Probleme lösen müssen. Und das ist, wie Tom das gerade schon hergeleitet hat, natürlich der sicherste Weg in die Misere.
Ja, es gibt eine Multitude von verschiedenen Gründen dafür. Also, ich glaube, da könnten wir Folgen über Folgen darüber sprechen, wieso man selbst vielleicht die beste Chance hat, sein eigenes Problem zu lösen, ne? Sei es jetzt halt Informationsvorteile, oder auch Motivationsvorteile. Allerdings glaube ich eben schon, und das ist ja auch irgendwo die Seele unseres Podcasts, wo wir schon mal drüber gesprochen haben, dass wir die Fähigkeit dem Individuum zurückgeben möchten, sich selbst zu entfalten, so gut wie möglich. Und zur Selbstentfaltung gehört natürlich auch das Lösen von Problemen. Nur so kann man eben wachsen und sich entfalten, meiner Meinung nach. Es kann sein, dass die Menschen heutzutage einfach nicht mehr die Werkzeuge in der Hand haben, sowas zu tun. Aber selbst das ist ja eigentlich auch nur ein Problem, was man selbst lösen könnte. Also von daher ist es ja eigentlich mehr so eine Schildkröte, die man jetzt ja gerade nach unten gestiegen ist oder nach oben, je nachdem, wie man das sieht. Von daher, ich kann es auch häufig nicht verstehen, dass man sagt, okay, ich stecke jetzt den Kopf in den Sand und macht ihr das bitte für mich. Und man sieht das ja auch häufig in den politischen Entscheidungen. Ja. Sei es jetzt darum, wie irgendwelche Mittel verteilt werden in der Gesellschaft. Und gerade auch, man sucht dann ja auch häufig für eine Begründung oder für einen Beweis dafür, dass man selbst das irgendwie nicht machen kann und es deshalb verdient, und ich glaube, dieses Wort ist hier wirklich das Zentrum des Arguments, dass einem irgendjemand anders dafür helfen muss. Und die meiste Arbeit von diesen Leuten geht tatsächlich da rein, zu sagen, okay, wieso verdiene ich das? Anstelle zu sagen, okay, wie löst das Problem selbst? Man kann von dieser ganzen Klimadebatte halten, was man möchte, aber das ist für mich fast schon ein Epitom dessen, denn ich könnte sagen, okay, hey, ich gründe jetzt das Startup und verkaufe den Leuten irgendwie das, oder ich versuche sie so oder so zu überzeugen, und ich meine jetzt nicht durch Forcierung über die Politik, sondern ja, irgendwie, dass den Leuten, dass das Klima wichtiger ist als jetzt ihr Privatfahrzeug beispielsweise, all diese Sachen. All das ist, glaube ich, viel, viel zielführender, um das zu erreichen, was du möchtest, nämlich mehr Respekt für Klima, Umwelt, schieß mich tot, als zum Staat zu gehen und sagen, oder das Klima verdient oder ich verdiene, weil im Prinzip das Klima verdient ja nichts, es ist ja einfach nur, du hast eine Empfindung als Person, dass das Klima irgendwas verdient und dass da irgendwie eine Ungerechtigkeit herrscht. Das heißt, du gehst dann halt irgendwie hin und versuchst das halt, dass irgendjemand anders das Problem für dich löst. Ich weiß, das ist ein Punkt, der häufig Kritik erntet, aber ich glaube, das ist das Einzige, wie man das Ganze irgendwie adressieren kann, wenn man eben sagt, okay, ich versuche aktiv irgendwas zu machen. Fang an, irgendwie Ingenieurwissenschaften zu studieren. Du musst nicht mal studieren. Mach einfach irgendein Startup. Ich meine, das klingt jetzt halt so salopp gesagt, so easy, na, mach das einfach mal hier, versuch das einfach mal. Ich weiß, dass es, und ich will nicht sagen, dass es eine einfache Aufgabe ist. Ja, es könnte die definierende Aufgabe unserer Zeit sein. Das möchte ich gar nicht abstreiten. Und das ist auch immer das Interessante, wenn ich mit solchen Leuten spreche, die dann beispielsweise eine Gegenposition haben. So, ah, der Klimaleugner, so, nein, darum geht's nicht. Es geht einfach nur darum, sind die Mittel, die ihr einsetzt, um euren Zweck zu erreichen, sind das die, die ich für gut beheiße? Und die Antwort ist für mich halt nein. Denn meiner Meinung nach müsste man das einfach selbst versuchen irgendwie. Wie gesagt, du kannst das gerne mit anderen Leuten machen, klar. Versuche irgendjemandem, ja, ich verstehe beispielsweise nicht, wieso muss ich jetzt halt irgendwas verbieten? Ich möchte jetzt halt nicht, dass es ausufert, diese Diskussion, aber um den Punkt einfach nochmal deutlich zu machen, Tim grinst schon wie so ein kleines Honigkuchenpferd, so, aber weil er weiß, dass ich jetzt halt hier so ein bisschen mich selbst getriggert habe. einfach zu sagen, wieso soll ich jemanden verbieten, wenn ich aber sagen kann, wieso stelle ich nicht einfach eine Dienstleistung oder ein Produkt bereit, welches beispielsweise besser ist für das Klima, sage ich es einfach mal so, wofür die Leute einfach bereit sind zu zahlen und zu sagen, ich habe einfach eine höhere Zahlungsbereitschaft als für das Gut, was vielleicht klimaschädlicher ist oder so. Ja, und ich weiß, dass es häufig nicht in den Menschen der Köpfen existiert, diese Zahlungsbereitschaft. Das ist allerdings ein Problem, was du lesen möchtest und lösen musst, wenn du eben dieses Ziel erreichen musst. Das ist jetzt nichts, was du irgendwie an jemanden anders ablegen kannst. Von daher, long story short, ich glaube, es gibt viele Beispiele dafür, wie sich das heutzutage manifestiert, aber ich glaube, das ist eines der prävalentesten
davon. Da habe ich den nächsten Kommentar dazu.
Das typische,
ja. Be the change you want to see in the world.
Ja, natürlich.
Ja, gut, das ist jetzt sehr plakativ ausgedrückt, aber im Endeffekt kommt es wirklich darauf raus, dass man hier diese Diskussion führt, was kann das Individuum bewirken und was muss die Gesellschaft bewirken. Und oftmals verlieren, denke ich, diese ganzen Individuen, die diese Debatte führen, aus den Augen, wie viel, also dass eigentlich alles, was in der Welt passiert, wird durch Individuen bewirkt. Nichts wird durch irgendwie ein Konglomerat, was man sich im Kopf konstruiert, geschaffen. Alles, was wir sehen, jedes Gebäude, was irgendwo steht, das ist das Werk von Individuen. Und nie von irgendetwas, was metaphysisch darüber steht. Das ist relativ egal. Das kann energierichtend wirken, sage ich jetzt mal ganz grob ausgedrückt. Ja, das kann Projekte irgendwie in Bahnen leiten, dass wir irgendwie dann doch eine Tempelanlage in der Historie bauen konnten, war bestimmt metaphysischen Ideen irgendwann mal geschuldet. Aber trotzdem hat diese Tempelanlage nicht die Idee gebaut. Also nicht die Götter haben die Tempel gebaut, sondern der Steinmetz hat den Tempel gebaut und der Techniker, der Ingenieur, was auch immer. Also das waren die, die das auf die Beine gestellt haben, und hätten die für sich in ihrem eigenen Leben nie den Wunsch gefasst, das umzusetzen, würde das hier in der Welt auch nicht existieren. Fertig. Und genauso ist es, wenn du eben diesen ja, fast schon Kalenderspruch nimmst, be the change you want to see in the world, dann kommt es eben darauf an, dass du als Individuum wahrnimmst, wie groß ist mein Einfluss und wie groß kann meine Macht sein. Und es reicht halt dann eben davon, dass man eine Investition tätigt, die vielleicht, wenn man halt die entsprechende Weltanschauung hat, schon längst überfällig ist, dass man sich halt irgendwie versucht, energieautark zu machen, dass man, also zum Beispiel schadet man ja den Anbietern von nicht nachhaltig produzierter Energie erheblich damit, wenn man sich selber als Kunden aus dem System rauslöscht. Also wenn du selber kein Niesnutzer mehr bist, dieser Energiequelle, die du sabotieren möchtest oder die du nicht mehr in der Welt sehen möchtest, dann haben die automatisch weniger Einnahmen und das System an sich wird schwächer. Und das kannst du eben dadurch leisten, dass du zu einem gewissen Grad energieautark wirst, dass du ein Balkonkraftwerk dir kaufst. Aber das sind halt alles Leistungen, die du selbst erbringen musst. Also erstens mal musst du als Individuum das Geld erwirtschaften dafür. dann musst du die Investition tätigen, die dir dann wichtiger sein muss, als irgendwie deinen scheiß Wein jeden Abend zu trinken. Ja, also entweder du willst das Klima retten oder du willst ein Vino trinken. Ja, entscheid dich. Eins von beiden muss dir wichtiger sein. Und wenn dir das Wein trinken abends wichtiger ist, als hier ein Balkonkraftwerk zu kaufen, dann würde ich mal erst meine eigene Lebenseinstellung überdenken, bevor ich diesen Anspruch an andere weitertragen möchte. So, das wäre mal das eine dazu. Und dann halt wirklich, wie maßgeblich man unterschätzt, wie mächtig Individuen sind. Auch man selber. Man selbst ist da immer mit einbegriffen. Jeder ist in seinem Handeln unfassbar wirksam. Die Leute wollen es nur manchmal nicht wahrnehmen oder wahrhaben und schaffen sich dann eben diese metaphysischen Gebilde, die einem auch ein bisschen die Verantwortung nehmen. Also man sagt dann einfach, nee, das muss ja dadurch oder das muss der machen, der machen, der machen. Und das haben die Menschen schon immer gemacht. Das zeigt, wie leicht es ist, in diese Falle zu tappen. Aber das ist absolut nicht zielführend und kann im schlimmsten Fall dazu führen, dass man sich irgendwie in so einer paranoiden Scheinwelt verrennt, wo man irgendwelche noch metaphysischeren Organisationen sich aus dem Arsch ziehen muss, sondern sagen muss, ja, das ist die Verschwörung und die Verschwörung und die stecken ja auch da irgendwie dahinter und deswegen kann ich hier gar nichts machen. Nee, also egal, ob die existieren oder nicht, du kannst Dinge machen und du solltest die auch machen.
Das ist eine sehr, sehr nette Geschichte. Und ich habe schon häufig darüber überlegt, ob wir darüber eine Folge machen. Und zwar ist das ein kleines Essay von Frédéric Bastiat, die Petition der Kerzenmacher. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Ich gebe euch jetzt eine kurze Zusammenfassung. Und zwar damals gab es sehr, sehr große Diskussionen rund um den Freihandel und wie unfair es beispielsweise es ist. Und diese Diskussion gibt es auch heute noch. Heute erst einen Artikel gelesen. China verklagt die EU, weil sie Zölle auf die E-Autos der China auferlegt von bis zu 46% oder so, weil die halt irgendwie anscheinend mit Staatshilfen produziert wurden. Wobei mich frage so, hey, wieso lassen wir die Chinesen nicht einfach ihre Autos mit Steuergeldern subventionieren und dass wir günstigere E-Autos haben? Andere Diskussion. Dementsprechend, damals gab es halt eben sehr, sehr viel Gespräch darum. Und dann hat sich Bastiat ein bisschen lustig darüber gemacht, ne, die Petition der Kerzenmacher ist halt eben, ja, es ist ehrlich gesagt ziemlich unfair, dass wir tagsüber die Sonne haben. Denn das führt ja eigentlich dazu, dass die Menschen weniger von unseren Produkten kaufen. Ja, also wenn die tagsüber alle die Fenster zumachen würden und ihre Vorhänge vorziehen müssen, dann bräuchten sie auch Kerzenständer und Kerzen und Wachs und Dochte und alles. Und das würde ja uns immens helfen. Ja, da würde es ja die Wirtschaft ankurbeln und sowas. Das ist eben diese moralische Rechtfertigung, von der ich vorhin schon gesprochen hatte. Und das ist doch eigentlich ein super Ding ist, wenn wir das jetzt einfach gesetzlich durchsetzen würden, dass jeder Bürger halt einfach komplett die Sonne aus seinem Leben irgendwie verbannen müsste. Wenn wir es könnten, würden wir einfach die Sonne komplett verbannen von unserem Planeten. Und das wäre eigentlich im Prinzip nur fair, weil die machten halt irgendwie tagsüber schon sehr, sehr stark das Geschäft kaputt. Und natürlich ist das Ganze sehr, sehr lächerlich. Und ja, ob ihr raushören könnt, es ist auch schon ein paar hundert Jahre her, dass der gute Mann geschrieben hat. Denn soweit ich weiß, verwenden wir Kerzen nicht mehr so häufig, vielleicht zu anderen Zwecken. Allerdings finde ich das tatsächlich so eine sehr nette Karikatur von dem, was wir jetzt halt eben auf dieser gesellschaftlichen Ebene diskutiert hatten, was das Individuum eigentlich sich auferlegen muss an Zielen. Und ich glaube, das Wichtigste, was man dann eben sagen kann, dann, okay, musst du vielleicht eine Duftkerze erfinden, ja? Und das war ja auch ein Individuum, was darauf gekommen ist, hey, die Duftkerze, scheißegal, wie es draußen jetzt, ob hell ist, dunkel oder nicht, die Leute wollen es trotzdem kaufen. Ja, also ich würde natürlich sagen, okay, da hast du ganz schön viele Stoffe, die du dir in die Luft pustest und das ist vielleicht nicht so nice für deine Lunge, aber anderes Argument. Worum es geht ist, irgendein Individuum hat sich dann gedacht, hey, so Duftkerzen, da bin ich unabhängig davon. Ja, das war jetzt halt irgendwie keine, wie du schon gesagt hast, metaphysische Einheit oder so. Das war ein Individuum, was gesagt hat, Mensch, hier kann ich irgendwie trotzdem noch irgendwas draus machen. Und dieser, ich will nicht sagen Entrepreneurial Spirit, aber im Prinzip ist es das ja schon, irgendwie zu sagen, wie kann ich mit den Mitteln, die mir gegeben sind, einfach mein Ziel erreichen? Ist es eben, was man braucht, um diese Probleme zu überkommen. Und ich glaube, jeder, der sagt, irgendjemand außerhalb von mir sollte mir helfen, mein Problem irgendwie in irgendeiner Art zu lösen, sollte sich darüber Gedanken machen, ob er einfach nicht ein Kerzenhersteller ist, der gerade versucht, dass die französische Regierung zu überzeugen, dass sie bitte die Sonne verbieten.
Tut mir leid, dass ich jetzt hier nochmal kurz so einbrechen muss. In meinem Kopf ist gerade was ganz anderes passiert. Und zwar habe ich mir nochmal über das Gedanken gemacht, was ich da so von mir gegeben habe. Und ich will dann ein bisschen zurückrudern, weil es gibt schon Gründe, warum wir ja in einem Schuldverhältnis zu manchen von diesen metaphysischen Organisationen stehen, wie zum Beispiel Staaten. Und das ist, dass wir ja eigentlich Leistungen erbringen und deswegen auch eine Gegenleistung erwarten können. Und das ist ja zum Beispiel durch Steuergelder irgendwie so der Fall. Ja? Also wir geben irgendwie so knapp, weiß ich nicht, 51% unseres eingenommenen Geldes wieder an den Staat ab. Und der hat das jetzt erstmal. Und er hat das unter der Prämisse, dass er für uns irgendwie eine Gegenleistung zu bieten hat, die das halt eben wert ist, dass wir die Gelder abdrücken, weil sonst könnten wir uns ja auch einfach entscheiden, das Ganze ohne den Staat zu machen, wenn er keine Gegenleistung irgendwie erbringen würde. Und insofern, ja, sollte man schon erwarten, dass der irgendwelche Probleme löst. Das Problem ist nur, dass der Staat ja auch erstmal irgendwelche Individuen finden müsste, die Probleme dann lösen mit den Geldern, die er vorher irgendwelchen Leuten abgenommen hat. Also ich weiß nicht. Ja, auf der einen Seite kann man metaphysische Organisationen in Verantwortung nehmen, sollte die aber nicht zum großen Problemlöser aufstilisieren, weil auch die machen nichts anderes als das, was ein Individuum auch so machen müsste, wenn es selber nicht dazu in der Lage ist, irgendwie weiterzukommen an der Stelle. Also wenn ich nicht in der Lage bin, das Problem zu lösen, dass ich eine bessere Straße brauche, um dem Nachbardorf meine Milch zu verkaufen, dann muss ich irgendjemanden finden, der mir da eine gute Straße hinbaut. Und entweder ich mache das jetzt persönlich, weil ich da die Notwendigkeit sehe, oder der Staat muss das irgendwie machen, weil der erstmal Leute bezahlen musste, die gucken, ob eine Notwendigkeit besteht, ob da jetzt eine Straße sein muss. Und dann musste er nochmal Leute bezahlen, die Straße bauen können. Also es ist halt über Umwege und ineffizient trotzdem diese Aufgabe, dass er halt das Problem, was besteht, identifiziert und löst. Es ist nur irgendwie schwachsinnig, sich darauf zu verlassen und darauf zu warten, dass es passiert. Oder dem zu viel Verantwortung zuzusprechen, nur weil es halt aufgeblähte Riesensysteme sind.
Ja, wir können jetzt hier wieder die Diskussion über freie Privatstädte beginnen. Also ich könnte mir jetzt auch überlegen, andereartige private Konstellationen ins Leben zu rufen, die eben beispielsweise eine Straße bauen und dann sagst, okay, du nimmst halt irgendwie Mautgebühren, hast du nicht gesehen. Also da gibt es, glaube ich, auch andere Ansätze. Vollkommen, ich gebe dir recht, aber all diese, ich glaube, wir sollten jetzt nicht tiefer drauf eingehen, weil da würden wir wirklich sehr weit abschweifen von unserem originären Thema.
Aber Fun Fact, Leute, es gibt östlich von Madagaskar eine riesige Fläche, die ganz knapp unter dem Ozean liegt, und da das in Hochseegewässern ist, hat kein Land einen Anspruch auf diese Region, und man könnte dort, wenn man 10 Meter hohe Pfeiler in den Boden rammt, könnte man dort easy ein neues Land gründen. Also es wird bald in den Raum des Möglichen kommen, dass wir das dann angehen und dann unser eigenes Land aufbauen, und dann werdet ihr sehen, dass das alles auch funktioniert, wenn man halt intelligent an die Sachen rangeht.
Wenig Chinistan, nice.
Und ihr wisst ja, was Venedig für ein krachender Erfolg war. Richtig. Also das kann nur geil werden.
Absolut, also, und wir machen das in cool.
Also in richtig cool.
Also wir machen eine Folge Dinge, die cool sind. Venedig-Minister.
Über unsere eigene Stadt.
Ja, natürlich. Ja, ich finde es ganz cool, dass wir, no pun intended, dass wir tatsächlich hier auch den Absprung in die Gesellschaft gefunden haben. Denn ich glaube, klar, wenn man für sich selbst so ein bisschen kämpft und hoffentlich auch eben den Sinn in seinem Kampf sieht, ist das eine. Aber wie gesagt, nochmal auf die Mission dieses Podcasts irgendwie so ein bisschen zurückzuweisen. Ich glaube, es ist auch super wichtig, eben zu schauen, ist beispielsweise die Gesellschaft mit ihrer aktuellen, in ihrer aktuellen Ausprägung derartig, dass es vielleicht auch sowas begünstigt, eben für sich selbst zu schauen, für sich selbst das Glück zu finden in diesen Aufgaben, Und in vielen Fällen ist das durchaus der Fall. Allerdings, und das ist einfach wieder eine persönliche Einschätzung, sehe ich halt häufig, dass halt das Gegenteil halt irgendwo auch herrscht. Ja, dass das vorherrschende Milieu, das soziale, staatliche, rechtliche Milieu eben sowas, ich will nicht sagen, disincentiviert, aber vielleicht ja, eben nicht so attraktiv macht. Und man dann eben mehr von solchen Fällen hat, die wir gerade eben besprochen haben.
Das war doch mal eine spannende Folge. Vielen Dank euch.
Auch super viel Spaß gemacht. Ich finde, wenn immer mir das Konzept des Brockenmanns in die Hand nehmen, kommt irgendwie mal was für mich sehr, sehr Lernreiches raus. Und wir hoffen natürlich auch für euch, liebe Zuhörer, habt ihr noch irgendwelche abschließenden Worte innen? Ne?
Ich weiß nicht, also ich finde, jeder sollte für sich mal feststellen, was sind die Aufgaben in meinem Alltag, die mir potenziell, also vielleicht merkt man es jetzt noch gar nicht, aber wenn man sich Gedanken darüber macht, was sind die Aufgaben, die mir Frieden verleihen, also die einem am Tag diesen einen Moment geben, wo man sagt, ich habe hier eine Aufgabe abgeschlossen und ich freue mich schon drauf, wenn ich die wieder machen kann. Weil ich weiß ganz genau, wenn ich die wieder gemacht habe, werde ich wieder dieses Gefühl haben, etwas geleistet zu haben, was mir genauso viel zurückgegeben hat, wie ich dafür tun musste.
Hinter den Büschen.
Ja, damit schließe ich auch, weil ganz ehrlich, jetzt für die noch dran sind, gibt es jetzt noch einen richtig guten Tipp. Also wenn ihr wirklich ein gutes Leben haben wollt, dann ist das Allerwichtigste, worum es geht, und das ist auch eine Sisyphus-Aufgabe, die allerwichtigste Sache, die ihr auf jeden Fall machen müsst, ist Hygiene einzuhalten. Und das ist einmal die körperliche Hygiene, das ist aber auch einmal die psychologische Hygiene und letzten Endes ist es dann auch die ethische Hygiene. Und das sind Dinge, die man jeden Tag aufs Neue angehen muss, was extremst die Sisyphus-Aufgabe ist. Aber wenn ihr das vermasselt, dann ist es auch eine Garantie für ein miserables, dreckiges, räudiges Hundeleben. Also Hygiene, 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 das ist ein T-Shirt.
Das ist das Motto von Venikianistan. Ja, vielen Dank euch beiden. Hat mir richtig viel Spaß gemacht. Wir hoffen, ihr liebe Zuhörer habt was gelernt, habt was mitgenommen. Falls ihr irgendwie unsere Ansichten gerne herausfordern würdet, lasst es uns gerne wissen. Wir verlinken euch alle möglichen Zugänge unsererseits in unseren Shownotes. Schaut da gerne rein, schaut in unsere Socials rein. Irgendwas, was euch interessiert, lasst es uns wissen. Irgendwelche Themenvorschläge, alles Mögliche. Vielen lieben Dank, wie gesagt, nochmal, dass ihr bis ans Ende hier zuhört. Ich möchte es auch nicht mehr lange strecken. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.